Marina Grasse, in 1990 hieß ich nicht Marina Grasse, sondern da hieß ich Marina Bayer und habe in der Wilhelm-Kuhl-Straße 5 gewohnt, zusammen mit meinem damaligen Mann und 4 Kindern, also 2 Söhnen, die sind 75, 76 geboren, waren aus der ersten Beziehung, und 2 Töchtern, die sind genau 10 Jahre später, nämlich 85 und 86 geboren. Und ich arbeitete damals an der Uni bei den Philosophen. Da gab es einen Professor Wessel, da gab es ein großes Forschungsprojekt. Das hatte auch einen Namen, den man sich auch nur in der DDR ausdenken konnte. Es hieß nämlich Forschungsprojekt Biopsychosoziale Einheit Mensch. Und es war ein interdisziplinäres Projekt. Ich war da als Verhaltensbiologin, aber war zusammen mit Philosophen, Erziehungswissenschaftlern, Medizinern. Also meine Promotion hatte ich zusammen mit Medizinern gemacht. Total breites Spektrum. Das war irgendwie so eine Nische. Da konnte man mehr oder weniger machen, was man wollte. Also erstens hat mir gefallen, dass es interdisziplinär war. Dann ließ Wessel einen auch machen, was man machen wollte. Und die Idee war, eine, so nannte sich das ja, Kohorte von 30.000 Menschen in der DDR von der Geburt bis zur Bahre wissenschaftlich zu begleiten, um zu untersuchen, welche exogenen bzw. endogenen Faktoren für die Entwicklung des Menschen welche Rolle spielen. Da bildete sich dann 1989 im Herbst an der Uni eine von vielen Initiativen, die sich um ein anderes Bildungswesen bemühen wollten. Und diese Initiative hieß Volksinitiative Bildung. Also auch über den Pankower Friedenskreis und die Gruppe, in der ich damals war, war die Gruppe Friedenserziehung. Wir hatten uns viel mit der Education Popular, also Paulo Freire, beschäftigt. Und diese Gruppe habe ich dann auch mit vertreten am Bundestisch Bildung, in dem auch ja Marianne Birth da war. Also das war 89 Oktober. Damals haben sich also unglaublich viele Bildungsinitiativen gegründet, weil das war irgendwie ja der Bereich, wo fast jedem klar war, also hier muss jetzt nun aber wirklich was passieren. Hatten dann zusammen mit dem neuen Forum uns ausgedacht, dass wir Anfang November, und zwar am 9. November, ein öffentliches Forum, welche Bildung für unsere Kinder, veranstalten wollen, und zwar in der Kongresshalle am Alexanderplatz. Und wussten, ich komme jetzt da irgendwie 10 Leute in diese Kongresshalle oder vielleicht 20. Und die Kongresshalle war voll. Das waren Schüler, das waren Studierende, das waren Erziehungswissenschaftler, Bildungswissenschaftler, das waren Lehrer, Eltern, Großeltern, Reformpädagogen, die eben schwärmten davon, dass es jetzt vielleicht die Möglichkeit gäbe, Reformschulen zu gründen. Also es war voll, und ich habe dann meine erste öffentliche Rede gehalten und hatte die Aufgabe des Moderierens übernommen. Und es fand eigentlich nichts anderes statt, als dass die Leute aufstanden und viele eben das erste Mal öffentlich geredet haben und erzählt haben, wie es ihnen gegangen ist und was sie sich wünschen. Das war Wahnsinn. Also ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich daran denke. Sehr emotional. Also die Leute hörten einander zu. Irre. Zuhören war ja auch angesagt, reden lassen und zuhören. Und dann, so etwa 20 Uhr, entstand in diesem großen Raum eine gewisse Unruhe. Da rannten Leute irgendwie raus und wieder rein und so. Und mein Kollege saß neben mir und ich habe gesagt, mal gucken, was da los ist. Kam wieder, also die Mauer ist auf. Und ich habe zu ihm gesagt, wir machen jetzt hier erstmal fertig. War einfach in einem total anderen Film. Und dann dauerte das vielleicht noch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann waren eben nur noch 20 Leute da. Alle die, die gerade noch mit ihren ganzen Emotionen sich darüber Gedanken gemacht hatten, wie denn die Bildung für die nächste Generation aussehen sollte, waren aus diesem Raum verschwunden. Ich war absolut fassungslos. Ich habe geschimpft, geheult. Also für mich war irgendwie klar, das war's jetzt. Das hat sich jetzt erledigt hier. Wir brauchen uns jetzt erstmal um ein eigenes Bildungssystem hier nicht so viel Gedanken machen. Das ist gelaufen. Wir sind dann nach Hause gelaufen, kamen also sehr spät zu Hause an. Mein Mann sagte, na, die Mauer ist auf. Und wir zerstritten uns. Ich schimpfte. dann gerade dabei ins Bett zu gehen. Und dann klingelte es an der Tür und da standen unsere Freunde aus Kreuzberg. Und dann haben wir gesagt, so, ein Auto steht unten, du Mama, wir fahren nach Kreuzberg. Dann sind wir nach Kreuzberg gefahren und haben eine tolle Nacht verbracht. Wenn ich das erzähle, ich bin immer noch aufgeregt. Das war die Ambivalenz. Also mir war klar, da ist jetzt was verloren gegangen, aber da kann noch was beginnen. Das war ein sehr spezielles Gefühl. Immer noch denke ich, dass wir diesen Herbst erleben durften. Das ist, glaube ich, was ziemlich Einmaliges. Also auch dieses Gefühl in diesem kleinen Zeitfenster, ey, jetzt ist alles möglich. In den Verkehrsmitteln, die Leute redeten miteinander. So. Es war irgendwie eine Atmosphäre, wo ich dachte, die Macht liegt auf der Straße. Wir können damit was machen. Wir können jetzt anfangen, nochmal zu träumen, was wir so für ein Land haben wollen. Diese Zeit am runden Tisch ist mir komischerweise nicht mehr so sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe nur auch so ein Gefühl, dass da schnell dieser Freiraum, wo alles möglich war, sich schnell zusammenzurrte. Und dass diejenigen, die auch darüber nachdachten, nun endlich also dieses westliche System zu übernehmen und so eine Elitebildung, eine ziemlich starke Position kriegten. Da war ein Gerangel. Es war sehr viel Verteufelung, so. Alles wegschmeißen, war alles nichts. Das hat mir nicht besonders gut gefallen. Es ging dann relativ schnell auch ein bisschen darum, ob ich eine Position irgendwie erwischen könnte. Das ist wirklich sehr subjektiv. Dann waren ja diese wunderbaren Märzwahlen mit dem Ergebnis, was mich wirklich sehr erschüttert hat. Aber das zeigt eben auch, wie weit wir von der Wirklichkeit auch entfernt waren. Linker Wolf hatte ich angerufen und hatte gefragt, ob sie meine persönliche Referentin werden würde, wenn ich gleich das beauftragt und Staatssekretärin bin. Und Tinker sagte, und was machen wir da? Du, ich weiß das jetzt auch nicht so ganz genau, aber willst du es machen? Und ich sagte, ja, naja, ich müsste mal mit Martin reden, also mit Martin Hoffmann. Ja, und dann hat sie am nächsten Morgen angerufen und hat gesagt, naja, ich mach das. Unser erster Arbeitstag war im damaligen Ministerium für Tourismus. Das war wie Lehrweg, das war sozusagen wie auf der Flucht verlassen worden. Und da wurden uns also zwei Räume zugewiesen, in denen war vor allen Dingen Staub, keine Schreibmaschine, kein Telefon, zwei so olle Schreibtische, die wir dann ausgeräumt haben. Und da fanden sich dann auch noch Fahnen in den hinteren Fächern und so Devotionalien. Da gab es keine Geschäftsordnung, da war nicht klar, wie viel Personal kann ich überhaupt einstellen, da war nicht klar, was darf ich und was darf ich nicht. Das ging ja dann sofort eigentlich die Verhandlungen zum Währungsunion und Einigungsvertrag. Das Tempo erhöhte sich erheblich. Wir waren dann zugeordnet dem Ministerium für Frauen und Familie, was von der Christa Schmidt geleitet worden war, die eben auch dazu gekommen war, wie die Jungfrau zum Kinde, aber sehr gekämpft hat um den Erhalt der Fristenlösung. Sie hat ja dann für dich zu so einer Postkartenaktion aufgerufen und wir haben das sehr unterstützt. Da kamen wäschekörbeweise Briefe und Postkarten von Frauen aller Generationen aus der ganzen DDR. Das waren erschütternde Briefe. Also ich hatte dann auch einen Berater aus Bonn, einen Unterabteilungsleiter, der dann die Staatssekretärin beraten sollte. Ein sehr zynischer Mensch. Also um hier irgendwas zu machen, also noch im Mai, als ich angefangen habe, wir müssen erstmal nochmal wissen, was ist denn hier überhaupt los? Ja, wie ist denn die Situation von Frauen in der DDR? Also eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengerufen und hatte dann einen sogenannten Frauenreport 90 in Auftrag gegeben. Das musste dann Kapitel für Kapitel nach Bonn geschickt werden und ich kriegte das dann mit roten Markierungen zurück. Wenige Tage vor der Vereinigung, also vor dem 3. Oktober, kam das aus der Druckerei. Diese riesen Paletten standen dann da bei uns unten im Ministerium. Und ich erinnere mich, dass also eines Abends mein Berater mich um ein Gespräch unter vier Augen gebeten hat und mir mitteilte, dass, wenn die am 3. Oktober da noch stehen, dass sie dann eingestampft werden. Und dann haben wir in einer Piratenaktion, so viel wie wir da nur rausholen konnten, verteilt. Ich habe da lernen können, wie schwer das ist, innerhalb einer sehr patriarchalen Struktur in diesem Feld Gleichberechtigung irgendwas erreichen zu können, wenn es draußen keine Unterstützung gibt. Die hat es, muss ich wirklich sagen, kaum gegeben. Das war ungeheuer schwer. Ich wollte nicht zurückgehen an die Uni. Da hatte ich nicht so dolle Lust. War ja dann erstmal nach dem 3. Oktober arbeitslos. Mein Auftraggeber war verschwunden. Und bin dann also zum Arbeitsamt gegangen. Die Arbeitsämter waren ja damals gerade so im Aufbau. Da war so ein junger Mann, der auch wahrscheinlich gerade in der Phase der Einarbeitung war. Und der fragte mich dann, was denn meine letzte Tätigkeit gewesen wäre. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Staatssekretärin. Ging der an so einen großen Schrank und kam wieder zurück an den Schreibtisch und sagte, ja, also da haben wir im Augenblick keine Angebote. Aber wenn da was reinkommt, benachrichtige ich sie. Mir war irgendwie klar, wenn sich hier irgendwas ändern soll, dann braucht man Bewegung, Frauenbewegung. Und man braucht Bündnisse. Weil eben auch noch dazu kam, dass wir so ein bisschen bedient waren von diesem deutschen Jubel, wo das Auge gen Osten nun völlig blind war oder geschlossen und das Auge Richtung Westen offen, aber eben auch so ein bisschen verklärt. So entstand dann die Idee, einen Verein zu gründen. Also erstmal kein Verein, sondern erstmal ein Projekt. Und dieses Projekt hieß Ost-West-Europäisches Frauennetzwerk. Das haben wir dann begonnen mit Tinka Wolf und einer weiteren Kollegin aus meinem Arbeitsstab, Ute Gönitzer, haben uns da was ausgedacht und sind dann damit zum Berliner Senat gegangen, zu der damaligen Staatssekretärin Helga Korthase. Die war also von unserem Projekt total begeistert. Die hat dann das sehr unterstützt, dass es zunächst mal ein ABM-Projekt wurde. Auch mit einer sehr anständigen finanziellen Ausrüstung. Damit haben wir dann eben erstmal angefangen. Da war das Thema Arbeitsmarkt. Und da haben wir die Idee entwickelt, Akademikerin mit über 40, die Russisch konnten, auszubilden als so eine Art Multiplikatoren, um dann in Moskau mit arbeitslosen Frauen Kurse zu machen, um die sozusagen aus ihrer Depression und Lethargie, die sich ja auch hier verbreitete, die zu motivieren, zu stärken, in dieser verdammt beschissenen Situation erstens den Mut nicht zu verlieren und was zu erfinden. Also wenn alles kaputt ist, muss man irgendwas erfinden. Und das Gleiche nochmal mit Frauen aus der deutsch-polnischen Grenzregion. Also das heißt, wir haben so die Tür aufgemacht nach Osten und haben dann, als diese ABM-Zeit zu Ende ging, diesen Verein gegründet. Bündnisse. Bündnisbereitschaft und Bündnisfähigkeit. Konsens suchen. Lass uns das suchen, wo wir übereinstimmen. Und lass uns das zusammen machen. Ja, die Zentrifugalkräfte waren enorm. Das hat uns geschwächt. Ich wollte diese Vereinigung nicht. Ich wollte auch die alte DDR nicht wieder haben. Ich wollte eine andere DDR. Heute weiß ich, dazu gab es keine Chance. Aber wir hätten vielleicht mehr über die Möglichkeit von Bündnissen nachdenken müssen. Die Linken neigen dazu, sich in schwierigen Situationen zu spalten. Die Rechten vereinigen sich. Und das würde mich sehr freuen, wenn wir aus dieser Lehre auch mal eine Konsequenz ziehen würden.